Ich lese den Text, der der Predigt zugrunde liegt, aus Johannes 17. Ich bitte aber nicht nur für Sie, sondern für alle, die durch Ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, bei mir bleiben. Sie sollen an meiner Herrlichkeit teilhaben. Du hast mir die Herrlichkeit gegeben, denn du hast mich geliebt, längst bevor die Welt geschaffen wurde. Guter und treuer Vater, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Wir hören die Predigt.
Nachdem Jesus eingezogen war in Jerusalem mit dem Hosianna noch im Ohr, hat er Passa gefeiert mit seinen Freunden. Und während dieses Passafestes hat er das erste Abendmahl eingesetzt. Er hat die Passaliturgie verändert, plötzlich gesagt, das ist mein Leib für euch gebrochen, mein Blut für euch geflossen. Und die Jünger waren total überrascht. Und der Verräter Judas verlässt eben diese enge Gemeinschaft und geht schon mal los. Und irgendwann sagt Jesus zu seinen Freunden, kommt auf, wir müssen los. Und sie verstehen gar nicht, wo will er denn hin? Und er geht hinaus in die Nacht, hinunter ins Kidrontal, Richtung Gethsemane. Er weiß, was kommt. Und kurz bevor sie Gethsemane erreichen, da bleibt er stehen und erhebt seinen Kopf, sein Gesicht zum Himmel und fängt an, laut mit seinem himmlischen Vater zu beten, zu reden. Und er nimmt seine Freunde, seine Jünger mit hinein in die Gegenwart Gottes, mit hinein in sein Herz, in diese Herzbeziehung Vater und Sohn. Ein Blick in Gottes Herz. Und ich bin davon überzeugt, hätten wir nur dieses 17. Kapitel Johannesevangelium, nur dieses eine Gebet Jesu, hohe priesterliche Gebet wird es auch genannt, wir hätten schon genug. Genug an Zusagen, genug auch an Herausforderungen, Glauben zu leben. In den Eisdielen gibt es viele verschiedene Eissorten. Aber ihr wisst mittlerweile, es gibt eine und die RP hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ich habe verkündet, Vanille ist der Faktor, der immer da sein muss, weil es immer gegessen wird. Aber ihr wisst mittlerweile, es ist Schokolade. Schokolade ist der bestimmende Faktor. Und der erste Gedanke, den wir aus diesem Gebet herausgezogen haben, wenn es darum geht, ganz tief in die Beziehung zu Jesus Christus einzusteigen, dieser tiefste Schritt, Christus-zentriert zu leben, was war da nochmal der Schoko-Vanille-Faktor? Ich weiß, es ist 3 Wochen her. Hingabe. Schritte der Hingabe. Und da müssen wir gar nicht weit in eine Gottesbeziehung hineinschweifen, das ist uns schon klar, in der Beziehung zwischen zwei Menschen. Wie kommen zwei Menschen ganz nah aneinander, indem sie einander sich hingeben? Mit Haut und Haaren. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Hingabe. Vanillefaktor. Der zweite Gedanke, das resultierte daraus, je näher wir Christus sind, wer weiß es, je näher sind wir beieinander. Und das gilt für eine Ehe, das gilt für eine Familie und das gilt natürlich auch für eine Gemeinde. Je näher wir bei Christus sind, je näher wir uns Jesus Christus als der Mitte nähern, je näher treten wir zueinander. Wer glaubt das? Bin ich doch beruhigt. Und letzte Woche ging es darum, Gott möchte keine komische Heilige, sondern fröhliche. Genau. Gott möchte keine komische Heilige, sondern fröhliche. Jesus betet darum, dass meine Freude sie ganz erfüllt. Das waren schon drei Gedanken. Und heute geht es darum, ganz in Gottes Liebe eintauchen und dann bei den Menschen auftauchen. Wenn du das mitnimmst heute, dann hat sich meine Vorbereitung schon gelohnt. Ganz in Gottes Liebe eintauchen und dann bei den Menschen auftauchen. Überzeugend. Einblick in Gottes Herz. Wir wohnten in einer Etagenwohnung und wenn dann meine Eltern Geburtstag hatten, dann wurden wir Kinder, wenn wir klein, als wir noch klein waren, schon mal in die Betten gesteckt, damit wir aus dem Weg waren. Und dann klingelte es permanent und dann kamen alle Freunde. Und wir waren irgendwo im hinteren Teil der Wohnung, hatten alle zusammen ein Zimmer. Natürlich schliefen wir nicht. Ja, und dann füllte sich diese Wohnung nach und nach mit Menschen und sie füllte sich vor allen Dingen mit Fröhlichkeit und mit Gemeinschaft, man könnte auch sagen, mit Freude und mit Liebe. Diese Wohnung, ich weiß nicht, früher waren die Wohnungen kleiner, aber irgendwie die Partys irgendwie größer, oder? Da kriegte man auf dem kleinsten Raum immer riesige Partys hin. So war das da. Also ein Raum voll Freude und Liebe. Und wir lagen in unseren Betten und natürlich, das war so eine Mischung aus Sehnsucht, dabei zu sein und trotzdem eine ganz tiefe Geborgenheit. Und der Höhepunkt war dann, wenn irgendeiner der Gäste meinen Vater überredet hat, jetzt hol sie doch mal. Ja, oder wenn wir uns rausgeschlichen hatten und versuchten irgendwie ein bisschen was mitzubekommen, denn das passierte dann ja auch oft dann so gegen fortgeschrittenen Abend, dann packte einer seine Geige aus, der nächste seine Gitarre, einer setzte sich ans Klavier und dann sangen die herrlich schräg und schön. So eine Mischung aus Volksliedern und Kirchenliedern. Also heute würde man sagen Schlager und Lobpreis. Und dann überredete manchmal einer meiner Eltern, jetzt hol sie doch mal. Und dann, das waren die Höhepunkte, wenn man dann dazwischen saß, ja. Und dann wurde man ja vollgestopft mit allem möglichen Schnupp. Ein Raum voller Freude und Liebe. Tiefe Geborgenheit. Und ich glaube, dass jeder Mensch sich danach sehnt. In so einem Raum zu leben. In einem Raum voller Freude und Liebe. Und wisst ihr, das Fantastische ist, Gott hat auch eine Sehnsucht. Gott hat eine Sehnsucht. Er hat die Sehnsucht, uns genau das zu schenken. Ein Raum voller Freude und Liebe. Ganz in Gottes Liebe eintauchen und dann bei seinen Menschen, bei den Menschen auftauchen. Wenn man dieses Gebet sich anschaut, Kapitel 17, dann tauchen 5 Worte immer wieder auf und zwar total häufig, 4-mal, 6-mal, 9-mal, 13-mal. Und ich habe gemerkt, irgendwann hat das in meinem Kopf angefangen zu kreiseln. Ich kriegte das gar nicht mehr so richtig zueinander. Und dann habe ich angefangen, mir das aufzumalen. Ihr habt es schon befürchtet. Ja, immer wenn eine Flipchart hier steht, dann kommen Christophs gefürchteten Zeichnungen. Und ich versuche euch das mal aufzuzeigen. Es sind fünf Worte, die kreisen um ein Zentrum. Ein Zentrum, fünf Worte. Das Zentrum ist die Liebe Gottes. Und aus diesem Zentrum heraus kommt Jesus. Dort ist er zu Hause. Das ist sein Zuhause. In dieser Gemeinschaft, da lebt er. Er ist durchdrungen von der Liebe Gottes. Er ist total eingetaucht in die Liebe Gottes. Und von hier taucht er auf. Und der erste Begriff, der in diesem Gebet ständig verwendet wird, ist Wort. Wenn wir das mal lesen in der Bibel, blenden es mal ein, bitte. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, bei mir bleiben. Sie sollen an meiner Herrlichkeit teilhaben. Du hast mir die Herrlichkeit gegeben. Oh, siehst du, das ist der Vers zur Liebe Gottes. Denn du hast mich geliebt, längst bevor die Welt geschaffen wurde. Das ist das Zentrum, aus dem Jesus kommt. Du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Das ist das Zentrum, die Liebe Gottes. Da kommt Jesus her. Und dann taucht er auf und dann nehmen wir eben den nächsten Vers. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben dein Wort angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Wort. Und Jesus gibt nicht nur Wort mündlich weiter. In der Bibel ist immer Wort auch Person. Wenn jemand sagt, ich gebe dir mein Wort, dann heißt das, ich stehe mit meiner ganzen Person dahinter. Und die Bibel sagt, und Jesus ist das Wort Gottes als Mensch. Wenn ich wissen will, wie Gott ist, dann muss ich mir Jesus anschauen, weil er ist Wort Gottes, Sprache Gottes in Person. Und er gibt das Wort an seine Jünger. Und was enthält dieses Wort? Es enthält oder es ist Wahrheit. Wenn wir mal den nächsten Vers nehmen. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit darüber, dass Gott existiert. Die Wahrheit darüber, wie diese Welt funktioniert, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Die Wahrheit über Gottes Wesen. Das gibt Jesus seinen Jüngern. Das Wort gefüllt mit der Wahrheit. Und was enthält diese Wahrheit? Herrlichkeit. Das ist der nächste Begriff. Können wir uns anschauen. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Wisst ihr, was die Herrlichkeit Gottes ist? Jesus benennt es als Heiligkeit. Gott ist ein heiliges Wesen, das heißt ein Wesen, das ruht in dem vollkommen wahren, schönen, guten und heilen. Das ist Heiligkeit. Ein Wesen, das vollkommen in sich ruht, vollkommen gut ist, vollkommen schön ist, vollkommen heil ist, vollkommen wahr ist. Das ist die Herrlichkeit. Er ist der gerechte Gott, sagt Jesus in diesem Gebet. Er ist der Gott der Freude. Aber wisst ihr, was er vor allen Dingen ist? Er ist der Gott der Liebe. Denn die Herrlichkeit Gottes ist doch, dass er sagt, ich will den Himmel nicht allein. Ich will dich da drin haben. Ich will dich dabei haben. Ich will dich in meiner Gemeinschaft haben. Und Jesus weiß um diese Herrlichkeit und er lebt diese Herrlichkeit. Karfreitag lebt Jesus nichts anderes wie diese Herrlichkeit Gottes. Er will nicht ohne dich. Herrlichkeit. Der nächste Begriff. erkennen. Das kommt unheimlich oft vor. Erkennen. Wir können es mal einblenden. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt. Und diese hier haben erkannt, in einem Vers dreimal, dass du mich gesandt hast. Erkannt. Wisst ihr, und wenn die Bibel über Erkennen spricht, dann meint sie nicht, aha, ja, ich habe jetzt vom Kopf begriffen, es gibt Gott. Die Bibel verwendet diesen Begriff für ein Durchdringen mit meiner ganzen Person bis hin zur sexuellen Gemeinschaft. Wird dieser Begriff verwendet. Also näher dran geht nicht. Erkennen heißt, ich durchdringe einen Menschen ganz und lass mich von diesem Menschen durchdringen. Und Jesus sagt, ich habe dich erkannt, Vater. Ich habe erkannt, was in dir ist und deine Herrlichkeit und was du willst, das habe ich erkannt. Und erkennen heißt dann eben auch, dass ich Antwort gebe. Sie haben erkannt und sie haben geglaubt. Jesus sagt, ich habe dich erkannt, Vater, und ich glaube dir und ich gebe mich dir hin. Erkennen hat damit zu tun, dass man sich öffnet und einander vertraut. Hingabe gehört auch dazu. Und ein letztes Wort, Einheit. Können es mal einblenden. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie fest in uns miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Einheit. Jesus lebt in dieser Liebe Gottes, lebt diese Einheit und er sagt, da wo du dich Christus, da wo du dich Gott näherst, da kommst du auch anderen Menschen näher. Einheit. Und diese Einheit ist überzeugend. Aus dieser Einheit heraus entsteht Glauben. Es ist wie die Weitergabe des Wortes Gottes. Gelebte Einheit ist überzeugend. Deswegen glaube ich auch, dass Kirchengemeinden, in denen keine Einheit herrscht, auch keine Überzeugungskraft haben. Das Verrückte ist, dass Jesus, wenn er das weitergibt und sich damit beschäftigt, dann taucht er selbst immer wieder direkt ein in die Liebe Gottes. Und er kann an jedem Punkt, wenn er von der Liebe Gottes durchdrungen ist, auftauchen und andere einladen zu dieser Liebe. Ganz in Gottes Liebe eintauchen, um dann bei den Menschen aufzutauchen. Mir zumindest hat diese Zeichnung geholfen. Und es geht bei allem darum, die Liebe Gottes mit zu teilen. Ich muss selbst mittendrin sein. Wort Gottes weitergeben heißt nichts anderes, als dass ich Liebe Gottes teile. Unter Umständen auch mit Worten. Aber auch vor allen Dingen mit meinem Leben. Und als erstes macht Jesus Christus das für seine Jünger. Und dann kommt Vers 18, und das ist die Herausforderung. Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich euch. Wow. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das heißt, wir sind gesandt wie Jesus. Die Jünger sollen das füreinander sein. Und die Jünger sollen das für die Welt tun. Sie sollen diesen Kreis leben füreinander. Sie sollen diesen Kreis leben für die Welt. Gesandt wie Jesus. Wort Gottes weitergeben, überzeugend sein, Boten Jesus sein. Mir macht das schon mal Stress. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß auch nicht, welche Bilder du im Kopf hast jetzt gerade. Wenn es darum geht, überzeugend Wort Gottes weiterzugeben, Evangelium zu teilen. Ne? Vielleicht, je nachdem, wo du herkommst, dann da denkst du vielleicht gerade an einen, der mit dem Wachturm irgendwo steht. Oder der mit einer verstimmten Gitarre sich in die Fußgängerzone stellt und Kirchenlieder singt oder Leute anspricht mit Zetteln in der Hand oder gesandt wie Jesus. Ich möchte nochmal sagen, was Jesus über sich selbst sagt. Blenden wir mal ein. Ich bitte aber nicht nur für Sie, sondern für alle, die durch Ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast, gesandt wie Jesus. Und wisst ihr, was mir klar geworden ist? Das Erste heißt doch, wenn ich gesandt bin wie Jesus, dann geht es gar nicht zuerst um eine Aufgabe, sondern da geht es um meinen Zustand. Ich soll gesandt sein wie Jesus. Das heißt, ich soll genauso erfüllt sein mit der Liebe Gottes wie Jesus. Ich meine, was will ich denn weitergeben, wenn ich es selbst nicht habe? Es geht nicht zuerst um eine Aufgabe, wenn wir gesandt sind wie Jesus. Es geht um die Frage, was ist eigentlich in uns? Wovon sind wir erfüllt? Und ich glaube, eins, was hilft, ist, dass wir wieder dahin kommen, dass wir sagen, ich möchte Kind sein. Kind Gottes. Ich möchte, also es geht nicht um kindisch sein. Das finde ich ganz schlimm, wenn Erwachsene kindisch sind. Darum geht es nicht. Aber sich selbst mal wieder wahrzunehmen, Jesus spricht noch von dem Vater. Kind sein. Kind Gottes sein. Mich kindlich dem himmlischen Vater anzuvertrauen. Jetzt hast du vielleicht positive Bilder in Bezug auf den Vater, aber vielleicht hast du auch ganz negative, das weiß ich nicht. Dann möchte ich dir sagen, Gott ist der Traum von einem Vater. Jesus sagt, er ist der Heilige, er ist gerecht. Das ist der Raum der Liebe und der Freude. Kind sein. Also es geht darum, dass wir Vater-Kind-Zeit haben. Was hilft, in die Liebe Gottes einzutauchen? Was könnte unser To-Do sein für die nächste Woche? Und ich habe gedacht, wir setzen einfach mal da an, wo man ja auch bei einer normalen Beziehung ansetzt. Ich denke, ihr kennt das, ne? Die fünf Sprachen der Liebe. Ich habe sie mal mitgebracht. Ich denke, die meisten kennen dieses Konzept. Fünf Sprachen der Liebe. Man weiß mittlerweile, dass wir fünf verschiedene Sprachen oder fünf verschiedene Dialekte gibt es, wie wir Liebe verstehen. Wenn es also darum geht, dass mein Liebestank gefüllt wird, dann muss ich meine eigene Liebessprache kennen und muss das dem anderen auch sagen. Also es gibt die Sprache der Zweisamkeit. Ja, zuhören, Zeit miteinander verbringen, was Schönes unternehmen, einander anschauen, einander sich öffnen. Zweisamkeit ist eine Liebessprache. Eine zweite Liebessprache, Geschenke. Wenn ein anderer sich Gedanken darüber macht, worüber ich mich freue und er schenkt mir das, dann empfange ich Liebe. Das ist dann der Kanal. Oder Hilfsbereitschaft. Ja, dem anderen zur Hand gehen, unaufgefordert etwas zu tun für ihn. Hilfsbereitschaft. Müll rausbringen, Staubsaugen oder so. Also, Männer, die Werbung sagt immer, Frauen hätten die Liebessprache der Geschenke. Natürlich. Ja, und wir kaufen und machen und tun. Vielleicht hat deine Frau aber die Liebessprache der Hilfsbereitschaft. Du brauchst nur Müll rausbringen und Staubsaugen und kannst eine Menge Kohle sparen. Lob, Anerkennung. Es ist übrigens eine der Liebessprachen, die die Männer oft haben. Ja, wenn man sagt, das hast du klasse gemacht, danke dir, ich finde dich toll, vielleicht auch noch konkreter werden dabei. Lob und Anerkennung oder Körper erleben. Dabei geht es nicht sofort immer nur um Sex, das denken wir vielleicht, aber es geht darum, Menschen erleben Liebe dadurch, dass sie geknuddelt werden, dass man ihnen die Hand auf die Schulter legt, dass sie mit dem anderen zusammen Sport machen oder mal so richtig körperlich arbeiten zusammen, Körper erleben. Und das Verrückte ist, manchmal funken wir auf einer Sprache, nämlich meistens auf unserer eigenen Sprache und denken, boah, ich habe dem anderen so viel gezeigt, dass ich ihn liebe. Bei dem anderen ist gar nichts angekommen, weil der hat eine ganz andere Sprache. Denkt mal eine Minute drüber nach, welche eure Sprache ist. Hat meistens damit zu tun, was ihr zeigt, wie ihr Liebe zeigt. Das wird wahrscheinlich eure Liebessprache sein. Denkt mal einen Moment nach. Falls jetzt Paare nebeneinander sitzen, könnt ihr euch das gerne mal eben sagen. Welche Liebessprache ihr habt. Der andere sollte sich das irgendwo tief eingravieren. Ganz in die Liebe Gottes eintauchen. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, wenn das Konzept ist, Liebe zu empfangen, den Liebestank zu füllen, im Zwischenmenschlichen, dann wird es wohl auch das Konzept sein, wie ich in die Liebe Gottes eintauchen kann. Gott spricht alle 5 Sprachen. Aber wir sind oft sehr festgelegt, vielleicht durch unsere Erziehung, durch Kirche oder das, was wir über Gott zu meinen, zu kennen wissen, wie er funkt. Und haben den Eindruck, der funkt immer an uns vorbei. Aber es liegt vielleicht daran, dass wir uns selbst nicht gestatten, mit unserer Liebessprache in die Gottesbegegnung zu gehen. Wenn deine Liebessprache die Zweisamkeit ist, dann könnte das ganz klassisch sein. Ja, ich gehe in die Stille, ich bete, ich habe Zeit nur mit meinem Gott, ich lese in der Bibel, schütte ihm mein Herz aus. Zweisamkeit. Und das ist ja oft das, was alle irgendwie abgespeichert haben im Kopf, wie man in die Liebe Gottes eintaucht. Aber ich glaube, es gibt eben noch 4 weitere Möglichkeiten. Geschenke. Dass wir uns neu bewusst machen, was schenkt Gott mir? Und dass wir diese Dinge dann wirklich als Geschenk Gottes feiern. Der neue Tag. Ein Tag Gesundheit. Danke Gott für dieses Geschenk. Dass ich jetzt ins Kino gehe, Gott, mit dir und mir diesen schönen Film anschaue. Dass ich mit dir ins Fußballstadion gehe, auch wenn Dortmund wieder verliert. Dass ich diese Flasche Wein, Gott, die trinke ich mit dir und die trinke ich auf dich. Dieses neue Kleid, das ich mir kaufe, nehme ich als Geschenk aus deiner Hand, Gott. Dieses Stück Kuchen, diese Motorradtour. Das Schöne, was wir im Leben genießen dürfen, mal als ein Geschenk Gottes an uns wahrnehmen und es mit ihm durchleben und tun. Eintauchen in die Liebe Gottes. Hilfsbereitschaft. Dass wir am Ende des Tages uns kurz hinsetzen und sagen, wo ist mir heute Hilfe zuteil geworden? Vielleicht bei meiner Arbeit. Das, was gut gelungen ist. dass ich genug Geduld hatte, dass Gott mir geholfen hat mit Geduld, dass er mir den richtigen Gedanken zur richtigen Zeit geschenkt hat, dass ich wusste, was ich sagen sollte, dass er mir nette Menschen über den Weg geschickt hat, die mir geholfen haben, Hilfsbereitschaft. Und umgekehrt Schritte der Hingabe. Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. In die Liebe Gottes eintauchen. Lob und Anerkennung. Es gibt so viele herrliche Zusagen Gottes, dass wir uns doch davon welche anstreichen in der Bibel oder abschreiben und an den Spiegel hängen, dass wir morgens als erstes, wenn wir in den Spiegel schauen, was nicht immer schön ist, dass wir doch dann wenigstens einen Lob und eine Anerkennung von Gott bekommen. Wisst ihr, eine ganz herrliche Anerkennung Gottes ist Zephania 3, Vers 17. Da sagt Gott, ich bin mit dir in deinen Mauern. Wir fühlen uns ja manchmal so, als hätten wir so viel Grenzen. Und Gott sagt, ich bin mittendrin. Und wenn ich dich sehe, dann jubel ich laut vor Freude, sagt Gott. Ich bin mit dir in deinen Grenzen. Und wenn ich dich sehe, dann jubel ich laut vor Freude. Schreib dir das auf deinen Spiegel. Weiß, manche Jungs denken jetzt, wofür braucht man eigentlich einen Spiegel? Schreib's dir woanders hin. Ein bisschen schwierig finde ich natürlich jetzt Körper erleben in Bezug auf einen unsichtbaren Gott. Habe ich gedacht, wie kann das aussehen? Übrigens, Lob und Anerkennung kann ich dann ja auch wunderbar ausdrücken, ja, durch Lieder singen zum Beispiel oder dass ich Gott einfach mal sage, wie toll ich ihn finde. Körperkontakt. Ich glaube, dass es Taufe und Abendmahl nicht umsonst gibt. Dass wir etwas kauen können, schlucken können, uns nass machen lassen können. Es gibt Ehepaare, die waschen sich gegenseitig die Füße im Namen Jesu. Wir bieten jedes Mal nach dem Gottesdienst an, bleib sitzen und lass für dich beten, lass dich segnen, wo jemand dir die Hand auflegt. Ein Körperkontakt. Wir beten als Familie vor dem Essen, indem wir uns an den Händen fassen. Und wir sind sicher, dass Gottes Geist in uns lebt. Und ja, dass wir einander dann auch mitteilen. Dass wir einander auch die Liebe Gottes mitteilen. Vielleicht, dass du in die Natur gehst, ganz bewusst. Sport machst mit Gott. Körper erleben, hart arbeiten draußen im Garten. Und weiß, Gott ist dabei und freut sich. Eintauchen in die Liebe Gottes. Ich möchte dich bitten, noch mal einen Moment nachzudenken. Wie kann nächste Woche deine Vater-Kind-Zeit aussehen? Ein Gedanke. In deiner Liebessprache. Vater-Kind-Zeit. Ganz in die Liebe Gottes eintauchen. Und dann bei den Menschen auftauchen. Zum Schluss möchte ich uns diesen Blick mitgeben, der größer ist als nur wir uns, dass wir nur uns selbst sehen. Gottes Sehnsucht. Wofür ist Jesus Karfreitag gestorben? Wofür ist Jesus Karfreitag gestorben? Was ist sein Ziel? Warum gibt es eigentlich Kirche? Ein Blick in Gottes Herz. Ich lade dich ein, einen Moment die Augen zu schließen und ich lese uns nochmal diesen Bibeltext und guck mal, was für ein Bild in deinem Kopf, in deinem Herz entsteht. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Ganz in Gottes Liebe eintauchen und dann bei deinen Mitmenschen auftauchen. Amen. Wir singen miteinander ein Lied und stehen dazu auf.